Ihr dürft euch gerne setzen. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was Gott heute für euch vorbereitet hat. Es kommt nicht so sehr darauf an, wer da vorne steht, wer da vorne predigt, wer da vorne Lobpreis leitet oder was sonst noch so passiert. Es kommt eigentlich nur auf euch an, auf euer Herz. Möchte ich eigentlich heute was von Gott mitkriegen? Will ich das? Erwarte ich überhaupt, dass Gott heute zu mir redet? Erwarte das mal, dass Gott zu dir persönlich redet. Es ist sicherlich ein Mythos, wenn man behauptet, dass die letzten Worte von Menschen immer wahnsinnig große Bedeutung hätten. Das kann ja sein, aber bei vielen Menschen, da kommt auch ziemlich viel Unsinn bei raus in ihren letzten Worten. Oder es hat überhaupt keine Bedeutung. Aber ich denke, dass da, wo Menschen wissen, dass sie jetzt sterben werden, dass sie dem Tod entgegengehen, dass sie schon das zum Ausdruck bringen, so wie sie gelebt haben. Man kann so ein bisschen daran erkennen, was ihnen im Leben wichtig war. Ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst, was es so alles an berühmten letzten Worten gibt. Nur ein paar. Wenn man im Internet mal googelt, da gibt es wirklich seitenweise solche Worte. Dietrich Bonhoeffer sagte 1945, kurz vor seiner Hinrichtung, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Churchill Vinson sagte 1965, alles langweilt mich. Thomas Kramer, oh diese unwürdige rechte Hand, Herr Jesus, empfange meinen Geist. Das sagte er auf dem Scheiterhaufen. Dort hält er seine rechte Hand zuerst in die Flammen, denn zuvor hatte er mit dieser Hand einen Widerruf unterzeichnet. Der bekannte Schriftsteller Fjodor Dostojewski, hast du verstanden? Halte mich nicht zurück. Meine Zeit ist gekommen. Ich muss sterben. Das sagte er zu seiner Frau Anna, die er bat, ihm aus der Bibel vorzulesen, eine Stelle, die er zufällig aufgeschlagen hatte. Und da handelte es sich um Matthäus 3, 14 und 15. Und Jesus sprach zu Johannes, halte mich nicht zurück. Michael Faraday, ich werde bei Christus sein, das genügt mir. Das antwortete er auf die Frage, ob er schon darüber nachgedacht habe, was er in der nächsten Welt machen werde. Martha Hari, eine bekannte Spionin, sagte, danke, Monsieur. Das sagte sie, als sie vom Offizier des Exekutivkommandos einen Spiegel bekam, sich puderte und höflich die letzten Worte sagte. Wie gesagt, oft sind die letzten Worte das, wie man so gelebt hat. Heinrich der VIII. Von England, alles ist verloren. Mönche, 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 jetzt ist alles verloren. Reich, Leib und Seele. Heinrich Himmler, ich bin Heinrich Himmler. Steve Jobs, oh wow, oh wow, oh wow. Jean-Paul Sartre, ich bin gescheitert. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, es lebe das heilige Deutschland, auch vor seiner Hinrichtung. Wilhelm II., ich versinke, ich versinke. Phineas Taylor Barnum, wie waren heute die Einnahmen im Madison Square Garden? Das sind auch mal bedeutende letzte Worte. Noch bedeutender Ludwig van Beethoven, schade, schade, zu spät. Er kann die letzte Lieferung Wein nicht mehr genießen. Johannes Brahms, oh, das schmeckt gut, danke, sagte er zu seiner Krankenschwester, die ihm ein Glas Wein gegeben hatte. Und Bertolt Brecht, lass mich in Ruhe. Ja, das sind so letzte Worte, die man spricht. Und wenn man nun googelt, was die letzten Worte Jesu waren, dann findet man meistens seine letzten Worte am Kreuz. Und dann zum Schluss dieses Wort, es ist vollbracht. Aber eigentlich waren das gar nicht seine letzten Worte. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er den Tod besiegt hat, dass er lebt. Er ist ein lebendiger Gott. Wir beten hier keinen Toten an. An unserem Kreuz hier beten wir nicht einen toten Jesus an, sondern wir beten eigentlich oder wir freuen uns an dem leeren Kreuz, weil Jesus auferstanden ist. Und seine letzten Worte, die sprach er zu seinen Jüngern, mit denen er noch längere Zeit unterwegs war. Und dann wusste er, er wird jetzt weggehen von dieser Welt, aus dieser irdischen Welt. Und dann hat er noch mal einige Worte gesagt. Und ich glaube, dass diese letzten Worte von Jesus schon eine große Bedeutung haben. Denn er wusste, ich gehe jetzt. Und jetzt sage ich meinen Jüngern noch einmal in Kurzfassung, worauf es jetzt ankommt, was sie jetzt tun sollen, was jetzt wirklich wichtig ist. Und wir finden diese letzten Worte Zum Beispiel in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Mir ist bewusst, dass die Kirche im Laufe ihrer Geschichte diesen Auftrag wirklich stark und schändlich missbraucht hat. Sie hat Menschen gezwungen, an Jesus zu glauben. Missionierung war über Jahrhunderte hinweg mehr so eine feindliche Übernahme, ein militärischer Akt, was die Kirche da gemacht hat. Es wurden Massaker verübt im Namen Jesu. Es wurden Menschen gefoltert und getötet und gewaltsam zu Christen gemacht. Das ist mir bewusst. Aber ich denke, wir wissen auch alle, dass das Jesus nicht gemeint hat mit seinen letzten Worten. Er hat das seinen Jüngern immer wieder erklärt und seine Jünger hatten es damals schon schwer, das zu verstehen, dass er ein anderes Reich aufbaut als so ein Reich, wie es zum Beispiel das Römische Reich war. Die Jünger sind immer davon ausgegangen, irgendwann wird dieser Jesus einmal ganz groß werden und wird sichtbar sein Reich auf dieser Welt aufbauen, so wie das die Römer gemacht haben. Und dann wird er die Römer vertreiben und dann ist er der Kaiser. Aber Jesus hatte etwas anderes im Sinn, eine andere Art von Reich, was er bauen wollte. Ganz deutlich sagte das vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und doch soll diese Botschaft von ihm, von seinem Reich ja weitergegeben werden an alle Menschen. Nun sagte Jesus das zu seinen Jüngern. Und die Frage heute ist, fühlen wir uns dadurch eigentlich angesprochen? Sind wir, bist du eigentlich ein Jünger Jesu? Bist du sicher, dass du ein Jünger, beziehungsweise das bedeutet ja Schüler oder Nachfolger von Jesus bist? Wenn das so ist, dann müssten wir eigentlich diese Worte sehr persönlich nehmen. Und dann wäre das die Einzahl. Dann müsste es eigentlich heißen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum gehe zu allen Völkern und mache die Menschen zu meinen Jüngern. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie, alles zu befolgen, was ich dir geboten habe. Und sei gewiss, ich bin bei dir, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. So, bevor wir jetzt alle ein schlechtes Gewissen bekommen, ich weiß, natürlich kann nicht jeder in alle Welt gehen. Das kriegen wir nicht hin. Ja, selbst wenn wir Urlaub hätten und Weltreisen unternehmen, wir können nicht in alle Welt gehen, geschweige denn das Evangelium in alle Welt bringen. Und deswegen lehnen wir uns dann ruhig zurück und überlassen die Missionsarbeit den Profis, oder? Weil wir schaffen es ja sowieso nicht. Das ist ja auch keine Lösung, zu sagen, ah, dann lass das mal die anderen machen, die beruflich Missionare sind, die erledigen das dann schon. Wir beten für sie, wir geben auch ein bisschen Geld. Um zu verstehen, wie sehr Gott daran liegt, dass dieses Evangelium allen Menschen weitergegeben wird, müssen wir mal kurz darüber nachdenken, was ist Gott am wichtigsten? Ich frage mal die Frage, was ist dir am wichtigsten? Was ist den Menschen am wichtigsten? Kann man das irgendwie bestimmen? Also eine Anzeige, wie man das bestimmen kann, ist, wofür geben wir eigentlich unser Geld aus? Oder wofür geben wir am meisten Geld aus? Denn wenn wir bereit sind, für etwas sehr viel Geld zu bezahlen, dann ist es uns das wert. Sonst gucken wir, ob wir nicht irgendwo noch ein Schnäppchen kriegen, ein billigeres Angebot. Oder wir sagen, ach komm, brauche ich sowieso nicht, ist nicht so wichtig, ist mir jetzt zu teuer. Aber wenn mir das wichtig ist, dann bin ich bereit, Geld aufzugeben, dann bin ich sogar bereit, Schulden aufzunehmen. Dann tue ich alles, was ich irgendwie kann, um das zu kriegen. Mal eine interessante Frage. Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Wo liegt eigentlich mein Herz? Es gibt da auch diesen Satz, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Oder wo, ich sag's mal in meinen Worten, wofür du Geld ausgibst, da ist dein Herz. Aber zurück zu uns oder zu Gott. Kann denn Gott für irgendetwas bezahlen? Er ist doch Gott. Ja klar kann Gott bezahlen. Er bezahlte für unsere Erlösung. Und er hat den größten Preis, den teuersten Preis überhaupt bezahlt, den man bezahlen kann. Er hat sich selbst gegeben. Oder seinen Sohn, aber Christus war Gott. Wir nennen das auch die Inkarnation, also die Fleischwerdung Gottes. Der große Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Zeit geschaffen hat, wird Mensch, wird klein, begrenzt sich freiwillig als Mensch, denn da lebte er mit Begrenzungen, um dann nachher zu sterben. Wir haben ja bald wieder Weihnachten. Und an Weihnachten, da sehen wir meistens das kleine Kind in der Krippe. Und es ist beschaulich aufgestellt, es ist gemütlich und warm, wir haben Kerzen an, das ist eigentlich schön. Wir haben mal vor einigen Jahren in einer anderen Gemeinde, habe ich ein Lied gesungen zu Weihnachten, das hieß Geboren zu sterben und aufzuerstehen. In Duisburg war das. Geboren zu sterben und aufzuerstehen. Darum ist Jesus gekommen. Das ist das, was Gott wichtig ist. Und Johannes 3, Vers 16 sagt es uns ja auch sehr deutlich, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott wird Mensch. Und ich glaube, wenn wir anschauen, was Gott alles dafür getan hat, damit Menschen erlöst werden, ich glaube, da kann man mit Fug und Recht behaupten, Mission ist der Herzschlag Gottes. Gottes Herzschlag ist Mission. Das ist das, wo Gott wirklich viel dran liegt, denn dafür hat er alles gegeben. Es waren nicht die Wunderheilungen. Es waren nicht die großen Predigten. Es ging darum, dass die Menschen errettet werden, erlöst werden. Mission heißt senden, schicken. Jesus wurde zu den Menschen geschickt und jetzt schickt er uns. Das Problem ist nur, wenn wir das Wort Mission hören, dann denken wir sofort an eine Organisation, an eine Missionsgesellschaft. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Nun, es gibt einen weiteren Bericht über die letzten Worte Jesu und den finden wir in der Apostelgeschichte. Und jetzt brauchen wir uns nicht zu streiten, ja, was waren denn nun die allerletzten Worte? War es dies oder war es jenes? Es waren eben die Worte, die er so ganz zum Schluss gesagt hat. Das war sicherlich nicht nur ein Satz. Und in der Apostelgeschichte, da wird uns berichtet, dass Jesus ganz zum Schluss sagte, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Ende der Erde, das haben wir da jetzt auch wieder drin. Jesus sagte nicht, ich werde ein paar von euch berufen und die werden meine Zeugen sein. Er sagt auch nicht, es wird ein paar von euch geben, die werden das professionell machen. Oder er sagt nicht, passt auf, haltet mal meine Gebote und wenn es in der Gemeinde gut läuft, wenn ihr noch Zeit übrig habt, dann investiert in Mission. Dann macht ihr das auch noch so zusätzlich zu eurem Programm, was ihr so habt. Nee, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr alle. Und nicht vielleicht, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Und darum geht es mir heute. Jesus bezeugen. Was bedeutet das? Was heißt das eigentlich? Das ist eine Eigenschaft von Gemeinde. Das ist nicht etwas, was die Gemeinde tut, sondern es ist eine Eigenschaft von Gemeinde. Es gehört zu uns, ein Wesensmerkmal, das eigentlich auch jeder geisterfüllte Christ haben sollte. Nicht ein paar in der Gemeinde, sondern Arbeitskreis Mission oder die Gemeindeleitung, die ist dafür verantwortlich. Oder halt die Leute, die dafür begabt sind, die reden können oder die sich auf verschiedene Kulturen oder nur auf andere Menschen einstellen können, die so ein bisschen mehr Empathie haben. Die hat Gott dafür bestimmt. Alle. Betrachten wir das Ganze mal juristisch. Vor Gericht gibt es Zeugen. Was tun diese Zeugen? Was müssen sie machen? Sie müssen erzählen, was sie gesehen haben. Das, was ich erlebt habe. Wenn ein Unfall war, erzähle ich, ich habe gesehen, der ist von da gekommen und der ist darüber gefahren und der ist auch gekommen und dann sind die zusammengekracht. Das kann sein, dass meine Erzählung nicht die ganze Wahrheit ist, denn ich habe das Ganze ja nur aus einer bestimmten Perspektive gesehen, aus meiner Perspektive und da konnte ich vielleicht gar nicht alles so ganz genau sehen. Da gibt es vielleicht einen anderen Zeugen, der stand an einer anderen Ecke, der hat das Ganze nochmal anders gesehen. Der hat gesagt, pass auf, der eine Wagen, der hat geblinkt, das habe ich gesehen. Ich konnte das von meiner Perspektive gar nicht sehen, weil der Blinker war auf der anderen Seite. Der andere Zeuge hat das gesehen, der kann das ergänzen. Der hat vielleicht nochmal eine andere Aussage, der bringt es in eine etwas andere Richtung. Der kann die Schuldfrage vielleicht nochmal anders klären. Aber diese unterschiedlichen Zeugenaussagen, die heißen jetzt nicht, dass die Einzelnen irgendeiner lügt, sondern jeder sagt es so, wie er es wahrgenommen hat, wie er es verstanden hat. Es gibt aber auch kein, normalerweise zumindest, kein Zeugenverweigerungsrecht. Du kannst nicht sagen, nö, erzähle ich nicht, mache ich nicht. Eigentlich machen wir uns dann sogar meistens strafbar, wenn wir das nicht sagen vor Gericht, was wir gesehen haben. Es geht jetzt auch nicht darum, dass ein Zeuge eine besondere Fähigkeit hat, um Zeuge zu sein. Also er muss seine Worte jetzt nicht besonders geschliffen vortragen vor Gericht. Ja, das könnte ja aufgenommen werden im Fernsehen, dann kommt da eine Fernsehserie raus, da muss ich mir mein Plädoyer ganz genau überlegen. Ich halte ja gar kein Plädoyer, ich bin nur Zeuge, ich muss ja nur sagen, was ich gesehen habe. Und das kann ich sagen, egal ob ich Deutsch kann oder nicht, zur Not auch gebrochen Deutsch. Aber ich sage es weiter, ich sage das weiter, was ich erlebt habe, das macht ein Zeuge. Und jetzt zurück zu uns, wenn Jesus jetzt zu mir sagt, du wirst mein Zeuge sein, dann heißt das, ich berichte davon, was ich persönlich mit Jesus erlebt habe, was Jesus mir bedeutet. Ich muss keine theologischen Grundwahrheiten erklären, ich muss nicht Theologie studieren oder besonders viel in der Bibel gelesen haben. Ein Zeuge erzählt das, was er weiß. Und wenn du gerade erst Jesus kennengelernt hast, dann weißt du vielleicht nicht viel, aber ein bisschen weißt du und das gibst du weiter. Wenn du 30, 40 Jahre Christ bist, dann hast du vielleicht schon ganz viel Hintergrundwissen und dann gibst du das nochmal anders weiter. Und vielleicht ist der eine oder andere ganz eingeschüchtert und sagt, boah, was der alles weiß, was der alles kann, das traue ich mich gar nicht. Aber es geht, wenn ich ein Zeuge bin, nicht darum, wie gut ich etwas weitergebe, sondern dass ich das so weitergebe, wie ich es erlebt habe, wie ich es gesehen habe. Und Gott braucht nicht immer die großen Helden, nicht immer die perfekten Redner, die es rhetorisch drauf haben, sondern ein Zeuge, das kann jeder von uns sein, jeder Einzelne. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu überreden oder Menschen zu bekehren. Das ist ja in sich sowieso völlig falsch. Ein Mensch kann sich nur selbst zu Jesus bekehren, beziehungsweise sich selbst dafür entscheiden, an Jesus zu glauben. Ich kann Menschen nicht zwingen. Das wurde oft gemacht in der Kirche. Und manchmal müssen wir zugeben, auch ich vielleicht habe das in der Vergangenheit so gemacht, man hat so ein bisschen Stimmung gemacht in der Gemeinde, im Gottesdienst, hat eine bestimmte Atmosphäre erzeugt. Und dann geht das. Ich muss dann immer an die Royal Ranger denken, wenn wir unser Ratslagerfeuer haben. Das könnt ihr euch nicht so vorstellen, aber das ist ein ganz besonderes Feuer. Das heißt, wir machen einen Schweigemarsch dahin. Wir schweigen schon mal eine Viertelstunde. Das fällt Kindern unglaublich schwer. Eine Viertelstunde hintereinander gehen und nicht sagen. Eine Viertelstunde durch den Wald gehen. Und du weißt genau, jetzt geht's zum Ratslagerfeuer. Und alle setzen sich hin schweigend. Also auf dem letzten Camp waren wir 350 Leute. Wenn 350 Kinder und Jugendliche sich schweigend hinsetzen, da ist schon eine andere Atmosphäre da. Und dann wird eine Geschichte erzählt. Und dann plötzlich brennt das Feuer wie von Geisterhand. Fackeln stehen vielleicht drumherum. Eine flammende Rede wird gehalten. Wenn du das so anstellst und pusht, kannst du manipulieren. Und nachher sagen alle Kinder, oh ja, ich will auch an Jesus glauben. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben trotz dieser Mittel versucht, ganz nüchtern und sachlich zu sein. Denn bei der Entscheidung für Jesus, da geht es darum, dass sich jeder freiwillig entscheidet. Und eine manipulierte Entscheidung ist keine gute Entscheidung. Die hilft nicht weiter. Aber wenn ich mich entschieden habe, ich will an Jesus glauben, dann kann ich das weitergeben. Dann kann ich selbst am selben Tag, im selben Augenblick noch sagen, das habe ich erlebt mit Jesus. Und ich, Entschuldigung, dass ich so viel von den Rangern erzähle, ihr merkt, ich lebe da ziemlich drin. Bei den Rangern ist das auch so, wenn wir andere Ranger ausbilden, auch andere Leiter ausbilden. Da gibt es Ausbilder, die sind schon seit 20, 30, 40 Jahren Ranger. Die haben Erfahrung, die wissen mehr als ich. Und da gibt es andere, die haben es gerade so geschafft, die sind jetzt gerade Ausbilder. Aber das, was sie wissen, geben sie schon weiter. An die Kinder oder an andere zukünftige Auszubildende. Man kann das, was man weiß, weitergeben. Und indem ich es weitergebe, lerne ich wieder Neues dazu. Und in 20 Jahren, da kann ich mehr weitergeben. Aber es geht darum, dass das, was ich weiß, das gebe ich weiter, das bezeuge ich. Es ist nicht meine Aufgabe als Pastor, dass unsere Gemeinde wächst. Jetzt denken manche, wieso, das ist doch biblisch. Wachstum, das will doch Jesus, oder? Hat auch ein Pastor vor einiger Zeit mal gesagt, sagt, Gott will, dass deine Gemeinde wächst. Ich habe darüber länger nachgedacht und ich bin mir nicht sicher, ob ich dem so einfach so zustimmen kann. Allgemein hat er sicherlich recht. Das Problem ist nur, dass wir Menschen, oder sagen wir mal so, dass ich dann immer ganz schnell in Zahlen denke, in Größen denke. Wachstum, da muss alles größer werden, mehr Leute, schöner, besser. Das ist wie in der Werbung. Jetzt 20% mehr Inhalt, King Size. Bezahl ein, krieg zwei. So immer besser. Wir reden von Wirtschaftswachstum. Es muss irgendwie alles mehr und besser werden. Wenn du erfolgreich bist, dann muss es wachsen. Rendite muss größer werden. Jesus sagte mal in Matthäus 9, Vers 37, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter an seine Ernte aussende. Und schon wieder denke ich jetzt in Zahlen. Ah, ich brauche mehr Mitarbeiter. Wo sind die? Ich muss die rekrutieren, ich muss die ausbilden, ich muss was machen. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Gemeinde wächst, dass die Ranger wachsen. Ich muss das tun. Ich lese ein paar Bücher über Gemeindewachstum. Wie kann ich das generieren? Was kann ich machen? Und dann entsteht so ein frommer Leistungsdruck, wie in der Wirtschaft. Kann passieren. Manchmal geht mir das auch so. Wenn ich vergesse, was das eigentlich wesentlich ist, was eigentlich meine eigentliche Aufgabe ist. Und deswegen möchte ich diesen Vers mal übertragen aus einem etwas anderen Blickwinkel. Der Auftrag ist groß. Bittet den Herrn, dass er mehr Zeugen beruft. Klingt ein bisschen anders, ist vielleicht etwas weniger Druck. Gott überlässt jedem Menschen die Entscheidung, selber an ihn zu glauben. Und auch wir sollen das jedem Menschen selbst überlassen, ob er nun an Jesus glauben möchte oder nicht. Gemeindewachstum, das ist nicht so sehr mein Problem oder meine Aufgabe. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, Jesus zu bezeugen, von ihm zu erzählen, das weiterzugeben. Wir sind ja jedes Jahr unterwegs bei Spiele oder Ranzen in der Stadt Waldwiese. In Krefeld eine große Aktion für alle Kinder, die in der ersten Woche noch in Krefeld sind, zu Hause sind, nicht in Urlaub fahren. Da sind viele Vereine, unter anderem auch wir mit der Kinderkirche. Unsere einzige Aufgabe ist es eigentlich, Jesus zu bezeugen. Das Wort von Jesus weiterzugeben. Manchmal dann sage ich, warum kommen nicht mehr Leute danach bei uns in die Kinderkirche? Warum bekehren sich nicht mehr Menschen? Warum wächst unsere Gemeinde nicht dadurch? Und ich werde unzufrieden. Und ich denke, hat das überhaupt einen Sinn? Lass uns das Ganze doch aufhören. Brauchen wir nicht. Ist nicht so wichtig. Wir sind ja nur Kinder. Wir erzählen ja nur von Jesus. Passiert ja nichts. Die Gemeinde wächst ja dadurch gar nicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe, dass die Gemeinde wächst. Es ist meine Aufgabe, Jesus zu bezeugen und weiterzugeben. Und das ist eine ganz tolle Gelegenheit, das zu tun. Eltern sitzen da, Kinder sitzen da. Und irgendwann, da bin ich sicher, wird dieses Wort, dieses Zeugnis von Jesus auch in ihren Herzen aufgehen. Die werden sich daran erinnern. Vielleicht werde ich das nie erleben. Vielleicht ist das in irgendeiner anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Jesus weiterzugeben, das zu erzählen und nicht auf die Größe zu achten, die danach entsteht. Es gibt da so diesen Satz, dass angeblich soll das so sein, dass Pastoren auf einer Pastorenkonferenz sich gegenseitig immer fragen, wie geht's dir, wie groß ist deine Gemeinde? Ich gebe zu, das hat mich noch keiner gefragt. Irgendwann im Laufe des Gesprächs, dann fragt man mal, okay, welche Gemeinde kommst du her, wie viele seid ihr da eigentlich? Aber wir wissen mittlerweile auch als Pastoren, es geht nicht um die Größe einer Gemeinde. Denn auch das ist Gnade. Und das liegt gar nicht in unserer Hand. Du kannst zwei Pastoren nehmen, die beide gut predigen. Bei dem einen, der explodiert die Gemeinde, die wachsen, werden größer, wird eine super tolle, große Gemeinde. Und bei den anderen gehen sie alle weg in andere Gemeinden. Aber die Gemeinde ist trotzdem da. Und sie bezeugen Jesus. Und da kommen Menschen zum Glauben. Ist vielleicht in Zahlen nicht sichtbar, aber es geht nicht um Zahlen, sondern jeder einzelne Mensch zählt bei Gott. Und deswegen wollen wir Jesus bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, dass alle deine Arbeitskollegen, die du hast, irgendwann hier in der Gemeinde Mitglieder werden. Aber es ist deine Aufgabe, ein Zeuge zu sein für Jesus. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich eine eigene Firma hatte, aber auch da. Gut, man kann jetzt nicht immer mit allen Kunden über Gott reden. Da geht es meistens um den Auftrag und um das, was man tut. Aber wenn man dann Menschen etwas näher kennt, der eine oder andere, mit dem ich mal zu einer Messe gefahren bin, nach Hannover, zur CeBIT oder so, dann sitzt du da so 2-3 Stunden mit jemandem zusammen im Auto und man redet über dies und das. Und da mein Glaube zu meinem Leben dazugehört, kommt irgendwann das Gespräch auch auf meinen Glauben zu sprechen. Und völlig egal, wer da neben mir saß, ob das ein Arbeitskollege ist, ich hatte einen Kameramann, der war eigentlich Moslem und wir haben über unseren Glauben gesprochen, ich habe über meinen Glauben gesprochen, wie ich das so lebe, wie ich dazu gekommen bin, was ich eigentlich glaube. Der hat sich nicht bekehrt in dem Auto, das war auch nicht meine Aufgabe, aber ich habe ihm von Jesus erzählt, weil das zu mir gehört, das ist ein Teil von mir, Teil Teil möchte ich gar nicht sagen, das bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. Und wir wollen das tun, von Jesus erzählen, Jesus bezeugen auf alle erdenklichen Arten. Wir machen das mit der Kinderkirche im Stadtwald, ich mache das bei den Rangern. Wir haben so viele Ranger, die sonst nie was von Jesus hören. Wir erzählen gerne von Jesus. Was sie damit machen, ist ihre Sache. Das muss ich jedem Menschen selbst überlassen. Da muss ich einen gewissen Freiraum lassen. Auch wenn es mich in den Fingern kitzelt und ich würde sagen, jetzt komm, jetzt bekehr dich doch und jetzt mach doch mal. habe da so ein paar Kandidaten, das wären so tolle Mitarbeiter. Mensch, wenn die jetzt noch getauft werden und Mitglied werden, das wären super Mitarbeiter. Aber ich muss mich immer zurückhalten, sagen, ey, das ist, lass ihnen ihren Freiraum. Sie finden ihre Zeit, wann sie sich selbst entscheiden wollen oder auch nicht. Das habe ich zu akzeptieren. Ich bezeuge meinen Glauben. Und das tue ich mit Taten und Worten. Und meistens sind Taten lauter als Worte. Jemand hat mal gesagt, das Evangelium muss verkündigt werden. Wenn es sein muss, auch mit Worten. Denn das, was wir tun, das ist oft lauter. Beziehungsweise, wenn wir dann erzählen, ich bin Christ, dann gucken die meisten noch mal ein bisschen genauer hin. Wie verhältst du dich denn? Wie windest du dich denn da raus, wenn du mal was falsch gemacht hast? Fängst du an mit Ausreden, mit Lügen? War ich nicht, war der Kollege. Wusste ich nicht, dass wir das machen sollten. Und nee, habe ich nicht gelesen. Die E-Mail, die ist verloren gegangen. Ist irgendwo im Internet verloren gegangen. Habe ich nie gekriegt. Man kann sich da so leicht rausreden. Man will die Schuld nicht zugeben. Aber dann als Christ zu leben und zu sagen, okay, sorry, war mein Fehler. Ich hab's verpeilt. Tut mir leid. Ich bin nicht perfekt. Dinge zuzugeben. Das Evangelium muss verkündigt werden, wenn es sein muss, auch mit Worten. Und das ist nicht etwas, was wir auch als Gemeinde tun. So neben unserem ganzen Programm und unseren ganzen Gruppen, die wir haben, das machen wir nicht auch. Das tun auch nicht nur einige von uns, sondern das ist die DNA unserer Gemeinde. Das sind wir, das ist Gemeinde. Das ist jeder, der an Jesus glaubt. Nicht nur wir als Älteste haben den Auftrag, sondern wir alle. Wir haben es mal formuliert in unserem an einem Wochenende in unserer Klausur, haben wir gesagt, wir wollen Jesus feiern. Davon haben wir schon mehrmals in den Predigten was gehört. Und wir wollen Jesus bezeugen. Das ist uns als Ältesten sehr, sehr wichtig. Das ist einer der Grundaufträge unserer Gemeinde. Oder der Fachbegriff wäre dann, wenn ihr Fachbegriffe hören wollt, wir sind eine missionale Gemeinde. Wir fühlen uns gesendet von Jesus selber. Das gehört zu uns, wie unsere Haut zu uns gehört. Gott hat damit angefangen, indem er das Beste und Teuerste gab, Jesus Christus. Aber der Auftrag geht weiter. Ja, es bleibt ja nicht bei Jesus stehen. Jesus hat in Israel angefangen, er hat in Israel das erzählt. Und jetzt musste das weitergehen. Das haben damals seine Jünger gemacht. Aber wir haben ja schon davon gesprochen, wir sind ja auch seine Jünger. Also sagt Jesus das uns. Wir haben den Auftrag, dieses Evangelium weiterzugeben. Und in der Apostelgeschichte wird es sehr genau beschrieben. Da sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Also in unserer nächsten Umgebung, in unserer Stadt, in Krefeld oder Grefrath. Oder Willig, oder wo wir gerade wohnen. In Judäa könnten wir vielleicht sagen Samaria. In Judäa könnten wir sagen NRW, Nordrhein-Westfalen. Samaria ist das Nächste, was Jesus sagt. Ja, Dankeschön. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Entschuldigt, dass ich ein bisschen tiefer spreche. Samaria. Was bedeutet das denn jetzt? Was war denn Samaria damals? Samaria war direkt neben Judäa, war früher auch mal Israel gewesen. Und da waren so die Christen oder die Juden drin, die irgendwie nicht so die richtigen Juden waren. Die glaubten auch an Gott, aber nicht so wie die Juden, wie die richtigen Juden sich das so vorgestellt hatten. Die hatten so einen anderen Tempel, die hatten einen anderen Berg, auf dem sie Gott angebetet haben. Die waren eigentlich die schlimmsten von allen. Die waren zwar gläubig, aber nicht so richtig. Die hatten ja nicht den richtigen Glauben. Ja, und deswegen haben die Juden die Samarier, die Samariter gehasst. Wir kennen das Gleichnis vielleicht vom barmherzigen Samariter. Dieses Gleichnis hat Jesus deswegen gewählt, oder diesen Samariter hat Jesus deswegen gewählt, weil er den Juden einen Spiegel vorgehalten hat. Guck mal, der Samariter, den ihr so sehr hasst, den ihr nicht mögt, das ist der, der geholfen hat. Was heißt das denn für uns jetzt? Was ist denn so unser Samaria? Ich habe überlegt, falsche Gläubige, vielleicht kann man damit andere Denominationen oder andere Religionen bezeichnen. Es gilt also nicht, dass wir das Evangelium von Jesus auf keinen Fall Menschen einer anderen Religion sagen dürfen, denn die haben ja schon eine Religion und die wollen wir ja nicht bekehren. Also das ist in vielen Teilen unserer Kirche in Deutschland so, dieser Glaube. Wir wollen zum Beispiel Flüchtlinge, wollen sie integrieren, aber auf keinen Fall missionieren. Die sollen ja ihren Glauben behalten. Die sollen ja ihr Brauchtum weiter pflegen. Das sehen wir anders. Ich denke, Jesus sagt uns doch allen Menschen, auch die, die schon eine Religion haben. Erzählt es ruhig weiter. In Samaria damals. auch wenn Mission heutzutage, wenn man das so in Deutschland ausspricht, ein No-Go ist, ein Unwort. Ja, das ist politisch nicht korrekt, denn jeder soll ja auf seine eigene Art und Weise selig werden. Jesus sagt uns da was anderes. Und noch einmal, es geht ja nicht um einen gewaltsamen Kampf gegen andere Menschen. Es geht nur darum, Jesus zu bezeugen, es weiter zu erzählen. Und was ein Mensch dann daraus macht, egal welcher Religion er angehört, das ist ja dann auch seine Sache. Das heißt also, wenn Jesus Samaria anführt, würde ich mal sagen, wir können nicht schweigen, auch nicht bei den Gläubigen anderer Religionen. Denn es ist eben nicht so, dass alle Religionen zu Gott führen. Es ist nicht so, dass es egal ist, was man glaubt. Hauptsache, man glaubt irgendwas oder an irgendjemanden. Und es ist auch nicht so, dass wir alle an denselben Gott glauben. Und deswegen halte ich auch interreligiöses Gebet für völlig falsch. Denn da geht es um unterschiedliche Götter oder Götzen. Und ich kann mit anderen Gläubigen so nicht zu einem gemeinsam beten. Denn ich weiß, sie haben einen anderen Gott. Ich kann das akzeptieren. Ich kann das respektieren. Aber es ist nicht so, dass wir zum selben Gott beten. Jesus sagt das ziemlich deutlich. Wir haben das heute schon gehört. Interessant, dass das Wort schon gefallen ist. Ich bin der Weg, sagt Jesus von sich selber. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ziemlich exklusiv. Und Jesus war mit Sicherheit nicht eingebildet oder hat sich selbst überschätzt. Aber er hat die Wahrheit ziemlich klar gesehen und auch klar weitergegeben. Und auch wir wollen diese Wahrheit nicht mit der Holzhammermethode weitergeben, so du glaubst jetzt und dann fertig, sondern wir tun das mit Liebe und Respekt gegenüber einem anderen Menschen, aber auch in aller Deutlichkeit und Klarheit. Das ist wichtig, dass wir nicht drum rumreden, uns so ein bisschen schwubbelig uns winden und mit der Wahrheit nicht so richtig rausrücken wollen, weil wir uns nicht trauen, das könnte sich der andere verletzt fühlen. Warum denn eigentlich? Ich sage ja nur, ich bezeuge ja nur, was ich glaube. Ich gebe das ja nur weiter. Was der andere damit macht, überlasse ich ihm. Und dann spricht Jesus davon, was wir schon gehört haben, bis an das Ende der Erde. Und jetzt haben wir die klassische Mission. Jetzt geht es darum, diesen Missionsauftrag weiterzugeben. Jetzt haben wir eine Missionsgesellschaft, die muss sich darum kümmern, wie die Gehälter gezahlt werden. Wie ist das mit der Versicherung, wenn jemand im Ausland ist? Wie wird er dann geimpft gegen verschiedene Krankheiten, die er dort haben wird? Das ist teilweise recht kompliziert. Aber auch Außenmission oder Weltmission gehört zu uns als Gemeinde dazu. Deswegen sind wir als Krefelder mit der Felberter Mission verbunden. Und da im Speziellen mit Malawi. Wir haben das heute auch schon gehört mit der Bibelschule dort. Wir sind verbunden mit einigen Gemeinden in Sri Lanka, weil wir viele Tamilen bei uns in der Gemeinde haben. Und wir sind mit einer Gemeinde in Rumänien verbunden, weil wir dort immer mit den Royal Rangers sogenannte Rides unternommen haben. Ich selber gehöre zum Beirat der Felberter Mission, weil Mission ein Teil unserer Gemeinde ist. Das ist für mich Gemeindearbeit. Und das geht nicht nur dahin, Geld zu geben, sondern vielleicht auch mal selber zu gehen. Und ich kann nicht mein Leben lang gehen, weil das ist nicht meine Berufung, bis jetzt zumindest. Aber ich kann zum Beispiel mit den Rangern mal für eine Woche nach Swasiland gehen, nach Afrika. Das ist mein Plan für nächstes Jahr. Mal gucken, wie das funktioniert, weil das viel Geld kostet. Aber ich tue das, weil Mission, weil Weltmission auch ein Teil des Jesus-Bezeugen ist. Der Auftrag geht weiter und auch wenn ich dort nicht leben kann als Missionar, es ist ein Teil von mir. Aber es beginnt in meiner Umgebung, in meinem Umfeld. Also sage ich diesen Satz neu. Ihr werdet meine Zeugen sein in Krefeld, in Nordrhein-Westfalen, unter Deutschen, Türken und Afghanen, bis nach Malawi, Swasiland, Sri Lanka und Arad in Rumänien. So mal auf unsere Gemeinde bezogen. Aber es gibt eine Voraussetzung dafür. Siehst du, jetzt kommt der Haken. Gibt es doch immer, oder? Es gibt immer irgendwo einen Haken, oder? Es ist eigentlich gar kein Haken. Ganz im Gegenteil. Aber es ist eine Voraussetzung. Jesus sagt unmittelbar davor, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die brauchen wir, wenn Mission gelingen soll. Die Jünger damals, die waren schon gläubig. Die glaubten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die sahen ja den Auferstandenen vor sich. Und doch hatten sie nochmal ein spezielles Erlebnis, ein spezielles Ereignis mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ohne den Heiligen Geist könnten wir gar nicht zu Jesus finden. Ja, der ist da, wenn wir an Jesus gläubig werden, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist der Geist Gottes da. Und doch spricht die ganze Apostelgeschichte immer wieder von einem besonderen Ereignis, und zwar bei gläubigen Christen, die den Heiligen Geist noch einmal auf eine besondere Art und Weise erlebt haben, noch einmal besonders erfüllt worden. Wir sprechen da von der sogenannten Geistestaufe. Gläubigen Menschen wurden die Hände aufgelegt und sie empfingen die Kraft des Heiligen Geistes. Und so wurden sie zu mutigen Zeugen in ihrer Umgebung. Wenn ich sage, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist jetzt nicht eine besondere Stufe des Christseins, so the next level, wie man gerne sagt. So, das sind dann die etwas besseren Christen, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Es gibt nicht mehr Heil als die Gotteskindschaft. Aber es gibt mehr für Gottes Kinder als die Grunderfahrung der Erlösung. Gott hat mehr für uns. Heute ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als eine besondere Erfahrung schon sehr exotisch. Für manche Menschen ungewöhnlich und für wenige auch beunruhigend. Wir haben etwas Angst davor. Aber bis ins 4. Jahrhundert erwarteten die Christen ganz selbstverständlich, dass Christen nach der Taufe den Heiligen Geist empfingen, in Zungen redeten und prophezeiten. Das geht aus Urkunden hervor, die wir aus der Zeit haben. Das ist nur im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Irgendwann war es weg. Genau. Und ich denke, in Zukunft werden wir auch hier in der Gemeinde wieder mal öfter über den Heiligen Geist reden, denn das ist die notwendige Grundausstattung, um überhaupt Zeugen sein zu können. Ich möchte das mal mit einem Bild vergleichen. Ein Stück Eisen hat an sich keine Anziehungskraft. Wenn du aber eine stromdurchflossene Spule um das Eisen herumlegst, dann wird das Eisen zum Magneten. Es wird anziehend. Und ich möchte diese stromdurchflossene Spule mal mit dem Heiligen Geist vergleichen. Wenn der Heilige Geist in uns, um uns herum ist, dann werden wir anziehend für andere Menschen. Unsere Worte haben eine andere Bedeutung. Ohne den Heiligen Geist sind unsere Worte leer, ohne Kraft. Und meistens haben wir auch nicht den nötigen Mut, um Jesus zu bezeugen. Und wenn wir den Missionsauftrag in Matthäus 28 genauer anschauen, dann stellen wir fest, da steckt eigentlich noch viel mehr drin. Da redet die Bibel von Taufen und sie lehren. Da geht es also um Nachfolgen. Das ist ein weiterer Aspekt, den werden wir später nochmal erläutern. Jesus feiern, Jesus bezeugen. Dazu gehört auch Jesus nachfolgen oder Jesus nachahmen. Aber heute geht es mir um diese Grundausstattung für uns als Zeugen. Und deswegen wäre da meine Frage, willst du ein Zeuge sein für Jesus? Und eigentlich ist das gar keine Frage. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal bitten, da vorne zu kommen. Das ist eigentlich keine Frage. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber Jesus ist ein Gentleman. Der zwingt niemanden. Und deswegen ist heute die Frage, du musst dich entscheiden, ob du ein Zeuge sein willst. Es gehört eigentlich zum Leben dazu, ja, wie meine zweite Haut, ja, wie eine DNA, ein Wesensmerkmal, ja. Und trotzdem sagt Jesus, du musst dich entscheiden, ob du das willst. Jesus drängt uns nirgendwo hinein. Der sagt nicht, du musst jetzt und mach jetzt und tu jetzt. Er fragt. Und das liegt an uns, ob wir das wollen. Wir können auch das nicht sein. Wir können auch Christen sein, die kein Zeuge für Jesus sind. Das ist ein bisschen komisches Christsein, aber das gibt es leider viel zu viel. Frage ist das deine Entscheidung? Vielleicht stellst du jetzt fest, ja, aber wie? Und ja, aber ich kann nicht. Und ja, aber ich habe keinen Mut. Vielleicht fehlt dir die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht ist es eine neue Belebung durch den Heiligen Geist, die du brauchst. Genau. Und ich möchte heute Morgen euch die Gelegenheit geben, wenn jemand sagt, Mensch, ich brauche das. Mir fehlt der Mut oft. Ich traue mich das nicht. Oder ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann stehen jetzt die Ältesten hier bereit, während wir das letzte Lied singen und sind bereit, mit euch zu beten, euch zu segnen, nochmal für euch da zu sein. Und dann nutzt das aus, kommt nach vorne und lasst für euch beten, wenn ihr vielleicht die Kraft des Heiligen Geistes braucht, wenn ihr eine neue Inspiration braucht, wenn ihr neu belebt werden wollt. Lasst uns gemeinsam aufstehen und mit dieser Frage auch ins Abschlusslied gehen. Und wie gesagt, wer möchte, kommt nach vorne. Und Älteste stehen hier vorne. Mario, da würde ich auch bitten, direkt nach vorne zu kommen. Carsten ist schon da. Und dann betet mit den Menschen, die hier stehen. Frage, willst du ein Zeuge Jesus sein? Amen.